Es ist mir eine große Ehre, hier sprechen zu dürfen, zumal ich ja als Jüdin und als, wie schon erwähnt, als Angehörige der zweiten Generation wenig Gelegenheit habe, mit Ihnen als Katholiken in Kontakt zu treten. Allerdings habe ich, so wie halt fast alle Volksschüler in Wien, natürlich brav in der Früh meine katholischen Gebete mitgebetet, weil das einfach so war in der Schule zu meiner Zeit, als ich in die Volksschule ging, und weil ich jemand bin, der sehr gern Gedichte auswendig lernt, und Gebete sind ja irgendwie auch sowas wie ein Gedicht, das man auswendig lernt. Ich mochte auch die Sprache sehr gern. Und ich habe mir natürlich ein paar Sachen gemerkt. Und zwar habe ich mir vor allem gemerkt, dass man jeden Menschen respektieren muss und dass keiner mehr wert ist als der andere, ganz egal, wo er herkommt, wo er geboren ist, welche Sprache er spricht, welche Hautfarbe er hat und welche Religion er hat auch. Jetzt muss ich Bert Brecht zitieren, was in diesem Kreis vielleicht gar nicht so besonders beliebt ist, aber trotzdem, der ein wunderschönes Gedicht geschrieben hat, allerdings in den 30er Jahren. Und dieses Gedicht beginnt mit Worten, die ich mir in letzter Zeit immer wieder selber vorsage. Und zwar: wahrlich, wir leben in finsteren Zeiten. Und ich habe wirklich nie in meinem Leben so sehr das Gefühl gehabt, dass die Zeiten finster sind wie gerade jetzt. Ich bin, wie gesagt, Angehörige der zweiten Generation. Ich bin nach dem Krieg schon wieder in Wien geboren. Meine Eltern, die als ganz junge Menschen Österreich verlassen mussten, weil man sie sonst ermordet hätte, wie man alle meine vier Großeltern ermordet hat, waren vor allem meine Mutter große österreichische Patrioten. Also ich habe ihr das Dirndl erst ausgeredet, wie sie schon weit über 80 war. Sie hat auch uns, also wir sind als Kinder, ich bin mir immer vorgekommen wie verkleidet, also wir sind auch als Kinder mit Dirndl und Ischlerjackerl rumgegangen. Also meine Mutter war eine glühende österreichische Patriotin, und die Tatsache, dass man sie aus diesem Land vertrieben hat, hat sie nie wirklich ganz verkraftet, obwohl sie England heiß geliebt hat als das Land, das sie aufgenommen hat. Aber sie wollte zurück, sie wollte immer zurück. Ich sage das deswegen so im Detail, weil alle die Flüchtenden, alle die Menschen in Not, denen ich jetzt heute hier begegne, wollen in Wirklichkeit nur eines, nämlich zurück nach Hause. Und das Zurück nach Hause findet aber nicht statt, auch nicht, wenn man sie mit Gewalt dorthin zurückschickt, weil das Zuhause, wo sie dort zurück wollen, gibt es nicht mehr. Meine Mutter ist mit 22 Jahren aus diesem Land vertrieben worden und ist mit knapp über 30 mit zwei kleinen Kindern gleich nach dem Krieg 1946 zurückgekommen. Und natürlich war das nicht mehr ihr Wien. Sie ist aufgewachsen auf der berühmten Matzesinsel, eine eigentlich ziemlich antisemitische Bezeichnung, wenn ich mir das heute so überlege. Und sie ist natürlich sofort gegangen und hat nach ihren Eltern gesucht, von denen sie nichts mehr wusste. Und das Haus, in dem sie aufgewachsen ist, war zerbombt. Sie hat aber in der Straße Leute getroffen, die ihre Eltern auch noch gekannt haben. Und eine dieser Frauen hat zu ihr gesagt: ja, ihr Vater, wie sie ihn geholt haben, der wollte mir eh noch sein Radio überlassen, aber ich habe es nicht genommen, weil ich habe mir gedacht, da ist ein Fluch drauf. Und das ist eine Geschichte, die sie uns interessanterweise erst erzählt hat, wie sie schon sehr alt war, also fast kurz vor ihrem Tod eigentlich. Und erst als wir für ihre Eltern einen Stolperstein haben legen lassen vor dem Haus, in dem sie aufgewachsen ist. Interessanterweise durften wir den Stein, also die Tafel, nicht an die Wand des Hauses anbringen. Das hat der Hauseigentümer nicht erlaubt. aber wir durften ihn in den Gehsteig einlassen. Da hat sie mir diese Geschichte erzählt und da habe ich erst so richtig verstanden, dass sie in ein Wien zurückgekommen ist, das nicht mehr ihr Wien war. Ihr Wien war das Wien der Prater-Attraktionen, das Wien, wo man rumgelaufen ist und ins Kino gegangen ist, wo man im Sommer ins Schwimmbad gegangen ist, wo die Leute vielleicht auch geschimpft haben und wo es natürlich einen rabiaten Antisemitismus gegeben hat, den sie aber ausgeblendet hat. Eine andere Geschichte, die meine Mutter immer wieder behauptet hat, und ich habe viel mit ihr gestritten, genauso wie ich viel mit meinem Vater gestritten habe, der behauptet hat, wir sind keine Juden, mein Vater war nämlich überzeugter Kommunist und außerdem kam er aus einer assimilierten Familie und war getauft, was für ihn überhaupt keine Bedeutung hatte, für meine Mutter eigentlich auch nicht. Und er ist, er hat bis zu seinem Tod, der leider sehr früh war, erklärt, wir sind keine Juden, weil wir haben keine Religion. Und wenn man nicht religiös ist, ist man auch kein Jude, weil Jude zu sein heißt, eine Religion haben, die wir nicht haben. Das war eine sozusagen eine festgeschriebene These meines Vaters. Und er wusste auch keine Antwort, wenn ich ihm gesagt habe, dass ich aber träume, dass man uns holen kommt. Und wieso ich das träume, wenn ich keine Jüdin bin. Inzwischen ist er seit über fast 40 Jahren tot und ich bin inzwischen sehr wohl eine sehr bewusste Jüdin geworden. Meine Mutter, die eben in der Leopoldstadt in einem sehr aufgeklärten sozialdemokratischen Elternhaus aufgewachsen ist, aber eben in einer sehr jüdischen Umgebung auch, hat sich mit dieser Definition, die mein Vater für sich gefunden hat, viel schwerer getan. Die hat das auch nicht so für sich so festgelegt. Aber was für sie ganz wichtig war, war ihr Wien und ihr Wien hat man ihr weggenommen. Jetzt treffe ich sehr oft, zunächst, als ich aus Moskau zurückgekommen bin, habe ich sehr viele Flüchtlinge aus Tschetschenien getroffen, die alle unglaubliches Heimweh hatten. Und ich weiß, weil ich selber auch mehrmals dort war, dass sie ihr Tschetschenien nicht mehr finden werden, weil es zerstört ist. Das ist eigentlich das Schlimmste, was einem Flüchtenden passiert. Nicht nur, dass er weg muss, sondern dass man auch das zerstört, was seine Heimat war. Und dass er das auch nicht wieder zurückkriegt, auch nicht, wenn er zurückkehren kann. Es gibt in einem ganz anderen Zusammenhang eine wunderbare Episode, die ich selbst persönlich direkt erlebt habe, weil ich zu der Zeit in Moskau war, als Alexander Solzhenitsyn nach Russland zurückgekehrt ist, nach dem Ende der Sowjetunion, war er zutiefst getroffen darüber, dass er zwar zurückkehren konnte, aber dass er nicht in die Sowjetunion zurückkehren konnte und dass er zwar rehabilitiert wurde, aber nicht von der Sowjetunion, sondern vom neuen Russland, das er überhaupt nicht geschätzt hat. Ich sage das deshalb so, ich wiederhole das deshalb so oft, weil wir das immer vergessen, wenn wir über Flüchtende und über Menschen in Not sprechen. Weil wir immer vergessen, was denen alles genommen wurde. Es geht ja nicht nur darum, Menschen ein Dach über dem Kopf und was zu essen zu geben. Es geht auch um all das, was sie verlieren, wenn man sie verjagt. Ihre Kindheitserinnerungen an Gerüche, an Speisen, an Erlebnisse, an Rituale, all das ist weg und kommt nicht wieder. Jetzt habe ich viel über Flucht geredet und wenig über Omas gegen Rechts und jetzt erzähle ich Ihnen aber noch, warum es uns gibt und warum wir uns so nennen, wie wir uns nennen. Es dürfen auch Opas zu den Omas gegen Rechts, wollte ich nur einmal gesagt haben. Manche sehr emanzipierte Männer trauen sich das auch. Manche gehen auch mit dem Button herum, den ich auch trage, nämlich mit dem Omas gegen Rechts. Die ein bisschen weniger emanzipiert sind, bessern das M in P aus. Wir haben uns gegründet, eigentlich ist die Gründerin ist eigentlich die Monika Salzer, eine ehemalige evangelische Pastorin, was ich finde hier auch sehr gut herpasst, die selber im Herbst des vergangenen Jahres, als absehbar war, was für eine Regierung wir bekommen werden, gefunden hat, wir können als Leute, die ihr Leben schon gelebt haben eigentlich und die auch vor nichts mehr Angst haben müssen, wir können nicht einfach zuschauen. Wir können nicht zuschauen, wie dieses Land umgestaltet wird. Nämlich umgestaltet in eine Richtung, von der wir, meine Generation, gedacht haben, dass es das nie wieder geben würde. Mit Hass, mit Verachtung, mit dem Absprechen der Menschlichkeit für bestimmte Menschen, mit einer Umverteilung von unten nach oben. All das sind Dinge, die Sie, wenn Sie genau beobachten, was in diesen Tagen und in diesen Monaten in diesem Land passiert ist, selber anhand von unzähligen Beispielen sehen werden. Das hat die Monika Salzer dazu gebracht, einfach in den sozialen Medien auf Facebook, es ist ja fast so, man geniert sich ja fast, das zu sagen, aber diese Gruppe ist tatsächlich auf Facebook entstanden. Also man rüge mir die sozialen Medien ein bisschen weniger, bitte, weil uns gäbe es ohne Facebook gar nicht. Und das ist umso erstaunlicher, als wir ja eigentlich zu einer Generation gehören, die sich mit also allem, was Internet und soziale Medien sind, so nicht unbedingt wahnsinnig gut auskennen. Aber wir kennen uns gut genug aus, um eben so eine Gruppe gegründet zu haben. Und als ich gesehen habe, ich war, glaube ich, die erste oder zweite, die gesehen hat, dass es eine Gruppe gibt, die sich Omas gegen Rechts nennt, habe ich erst einmal herzhaft gelacht und dann habe ich sofort gesagt, da bin ich dabei. Und zwar genau, weil das eben so eine Geschichte mit einem Augenzwinkern ist. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man in der Politik mit Humor sehr viel erreichen kann. Sehr viel mehr als mit tief ernsten Gesprächen. Wir haben beschlossen, dass wir nichts mehr zu verlieren haben, wir haben auch nichts zu fürchten und wir können es uns leisten, einfach so auf die Straße zu gehen, wie wir halt sind, mit irgendwelchen wirklich hässlichen Häubchen, die aber unglaublich auffällig sind, mit einem Button, mit einem Lied, das die Monika Salzer gedichtet hat. Und wir haben bemerkt, dass wir einen Punkt getroffen haben, nämlich wir haben jenen Punkt getroffen, wo viele, viele Menschen in diesem Land, viel mehr als wir alle geglaubt haben, sich sehr unbehaglich fühlen mit der Entwicklung, die es hier gibt. Und viele Menschen in diesem Land der Meinung waren, sie wissen nicht, wo sie sich hinwenden sollen. Und dann gab es uns plötzlich. Und das war für viele wunderbar, weil sie das Gefühl hatten, da ist etwas, da kann ich mich auch damit identifizieren. Und viele tragen einfach nur den Button. Und viele kommen auch zu den Demonstrationen, manche kommen auch zu den Vorträgen, die wir immer wieder veranstalten. Wir haben ja das Gefühl, so wie das halt bei Oma so ist, wir haben das Gefühl, also wir müssen aufklären und wir müssen wichtige intellektuelle Dinge tun. Ich weiß ja nicht, ob wir damit wirklich irgendwas erreichen. Aber jedenfalls sind wir zu einer relativ konstanten Teil einer Bewegung geworden, die der Meinung ist, wir sind wieder in einer Situation, wo es gilt, die Demokratie zu schützen. Die Demokratie, den Rechtsstaat und den Sozialstaat. Und die sehen wir heute wirklich in Gefahr mit der Regierung, die wir jetzt haben, mit einem Bundeskanzler, der schweigt und zusieht, wie der Koalitionspartner alle Schamgrenzen fallen lässt und alles tut, was man, womit ich wirklich nie gerechnet hätte. Wie gesagt, ich gehöre zu der Generation, die mit dem Versprechen aufgewachsen ist, dass ich das nie wiederholen würde. Jetzt weiß ich schon, und Sie können zu Recht einwenden, dass sich die Geschichte ja nicht wiederholt, zumindest nicht eins zu eins, und da bin ich ganz Ihrer Meinung. Und ich bin auch der Meinung, dass der Holocaust ein einmaliges Erlebnis in der Geschichte der europäischen Menschheit war. Das heißt aber nicht, dass ich Teile davon nicht wiederholen. Und das heißt auch nicht, dass sich die Sprache nicht wieder wiederholt, dass wir nicht plötzlich wieder Dinge gesagt bekommen, die man noch vor einigen Jahren nie hätte sagen können. Dass es plötzlich wieder darum geht, in Ungarn jemanden wie Soros, der wirklich unglaubliche Verdienste um die Entwicklungen in Osteuropa sich erworben hat, als den Juden hinauszuschmeißen, weil darum geht es. Wir haben plötzlich wieder Menschen, die ganz offen antisemitische Äußerungen machen, ohne sich dafür zu genieren. Wir haben in der Regierung Leute, die privat mit ihren Freunden singen, wir schaffen die 7. Million, und wir alle wissen, was das heißt. Das sind Dinge, die mich wirklich erschüttern, weil ich tatsächlich, naiv vielleicht, aber immer geglaubt habe, dass das nie mehr möglich sein wird. Jetzt ist es aber so. Und ich habe zwar leider keine Enkelkinder, das liegt aber an meinen Kindern und nicht an mir, also ich lehne jede Verantwortung ab, aber ich habe eben 2 Kinder. Und ich will nicht, dass die in einem Land alt werden, in dem man sich fürchten muss oder dass sie vielleicht sogar gezwungen sein könnten, dieses Land zu verlassen, obwohl ich sie aufgezogen habe in 3 verschiedenen Ländern und obwohl sie 4 Sprachen sprechen und jederzeit weggehen könnten. Aber ich will nicht, dass sie weggehen müssen. Ich will, dass sie weggehen, wenn sie Lust dazu haben, und dass sie zurückkommen können, wenn sie Lust dazu haben. Und ich will nicht, dass sie in einem Land leben, in dem man nicht mehr laut seine Meinung sagen kann, in dem es möglich ist, dass man einer Journalistin erklärt, wenn sie weiterhin unliebsame Fragen stellt, dann wird sie ihren Job verlieren. Ich will nicht, dass sie in einem Land leben, in dem sie einfach sich nicht mehr zu Hause fühlen können. Das mit dem Zuhause fühlen ist bei uns in meiner Familie und in meiner Generation und mit meiner Geschichte ohnehin ziemlich schwierig. Und nachdem wir viel in der Welt unterwegs waren und in vielen verschiedenen Teilen der Welt gelebt haben, haben meine Kinder so etwas wie ein Zuhause hier gefunden, und ich möchte, dass sie das behalten können. Sie und viele andere. Und ich möchte, dass auch Menschen, die zu uns kommen, weil sie in Not sind und weil sie auf der Flucht sind, hier ein Zuhause finden können und hier zu Hause sein können. Ich weiß, dass im Nachhinein betrachtet, weiß ich, dass England alles andere als freundlich war zu den Flüchtlingen und dass sie sie absolut nicht gerne aufgenommen haben. Der Georg Stefan Troller hat mal in einem Interview erzählt, dass ihm das Gleiche passiert ist, was jetzt den Flüchtenden hier in Österreich passiert, dass man ihnen vorgeworfen hat, dass sie den Menschen die Jobs wegnehmen. Meine Mutter und meine Tanten konnten nach England kommen, weil die Engländer billiges Dienstpersonal gesucht haben. Das erinnert mich immer daran, dass ich, wenn ich die letzten Male, die ich im Spital war, und ich bin eine alte Dame und daher öfters im Spital, wie sich das so irgendwie nicht verhindern lässt, gepflegt wird man von Menschen aus aller Welt, Gott sei Dank, weil die österreichischen Pfleger sind nicht immer die nettesten. Das erinnert mich daran. Mein Vater war schon Arzt, als er geflüchtet ist, das hat ihm sehr geholfen. Ärzte braucht man, genauso wie man Ingenieure braucht oder Architekten braucht. Was uns hier in diesem Land aber offensichtlich gar nicht zu interessieren scheint, weil auch die schieben wir gerne ab, wenn wir irgendwie können. Ich möchte, dass meine Kinder und eventuell, wenn ich Glück habe, auch Enkelkinder, die hoffentlich doch irgendwann mal kommen werden, in einem Land leben, in dem Menschen respektiert werden als Menschen. In dem Menschen leben können, ohne sich zu fürchten. Das ist momentan nicht der Fall. Mit dieser Regierung ist das nicht der Fall, und was dazu kommt, ist, dass wir ja heute in Europa in vielen Ländern eine Entwicklung haben, die mehr als besorgniserregend ist und die Angst macht und gegen die man aufstehen muss. Wir sind, wie gesagt, alt oder älter, also Gestern bin ich auf der Straße von einem ganz jungen Mädel angesprochen worden, die einfach nur auf den Button gezeigt hat und gesagt hat, ich finde euch toll. Und dann ist sie weitergerannt. Das sind wunderbare Erlebnisse. Ich glaube, dass das wirklich auch das ausmacht, was wir tun. Es geht darum, für die Jungen auf die Straße zu gehen. Und wir haben, wie gesagt, die meisten von uns, vor allem alle die, die jetzt wirklich schon im sogenannten, was für ein fürchterlich blöder Ausdruck, im sogenannten wohlverdienten Ruhestand sind. Oder noch besser, im wohlverdienten Unruhestand, weil wir einfach uns weigern, zu Hause zu sitzen und auf den Tod zu warten, sondern halt weiter Dinge tun, die wir tun können oder die, auf die wir auch Lust haben, sie zu tun. Wir brauchen keine Angst haben und wir können auch für die Jungen und für die ganz Jungen sprechen. Uns kann nicht mehr viel passieren, was soll man schon mit uns schon machen? Außerdem wäre es peinlich, wenn plötzlich Omas verhaftet würden. Ich glaube, das wird sich nicht so gut machen. Wir wünschen uns, wir haben noch einen großen Vorteil, wir wollen nicht in die Politik gehen. Das interessiert uns überhaupt nicht und dazu sind wir auch schon zu alt und außerdem haben wir alle viel zu viel zu tun, wie sich das so gehört für Pensionisten. Wir wollen einfach eine Stimme sein, die sagt so nicht. Eine Stimme sein, die sagt, es geht auch anders. Man kann auch anders miteinander umgehen. Man kann auch menschlich miteinander umgehen, im wahrsten Sinn des Wortes. Das wollen wir sein und das ist unser großer Vorteil. Und deswegen können wir auch für die Kinder und für die Enkel auf die Straße gehen, weil meine Tochter zum Beispiel ist Unfallchirurgin, die kann nicht demonstrieren gehen, weil die lebt im Spital. Mein Sohn macht andere Dinge, aber auch der ist viel zu beschäftigt. Und meine Tochter hat unlängst zu mir gesagt, ich weiß schon, du gehst für uns auf die Straße. Und so ist es. Und das gilt für uns alle. Und das Wichtigste, was ich gelernt habe in meinem Leben, ist, dass man nicht aufhört, genau hinzuschauen und nicht aufhört, ganz laut zu schreien, wenn es notwendig ist. Dankeschön.